Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
Ja, wie Philipp gesagt hat, bin ich gerade aus Jamaika, frisch zurück, bring Grüße mit von Johannes, Hanni. Letzte Woche war es, glaube ich, das Video, was hier auch eingespielt wurde, hatten wir schon per Video Grüße geschickt aus Jamaika. Und ich habe auch am Freitag von dem Missionsgebetsabend, 1. August war es, glaube ich, auch Grüße von euch erhalten. Und die erhalte ich immer wieder vom Missionsgebetsabend. Da freue ich mich immer sehr drüber. Und das ermutigt mich immer wieder sehr, wenn ihr dafür mich betet, für die Arbeit in Magdeburg betet. Danke, danke dafür. Und jetzt heute hier stehen zu dürfen, ist für mich auch eine große Ehre, hier in der Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, wo ich überhaupt zum Glauben gefunden habe, wo meine Eltern geheiratet haben, und wo ich unzählige Male im Gottesdienst war. Und ich weiß noch einmal, damals waren noch Bänke hier, saß ich hier so in der dritten Bank und war an meines Vaters Schulter angelehnt und bin eingeschlafen im Gottesdienst. Es passiert auch vielleicht manchmal so. Aber da war ich noch 8 oder ich weiß nicht, also schon ein bisschen jünger. Also das ist mir eine besondere Ehre und ich freue mich sehr, hier heute predigen zu dürfen. Und noch dazu ist es meine erste Predigt als offiziell ausgelernter, ausgebildeter Pastor, könnte man so sagen. Also auch besonders. Als ich mit Philipp geschrieben hatte wegen dem Thema für die Predigt, hat er mir die freie Wahl gegeben und gesagt, du kannst dir was aussuchen, worüber du predigst. Und das war für mich dann ein leichtes Spiel. Ich habe mich im Studium 3,5 Jahre, also vom ersten bis zum letzten Semester, habe ich mich mit der Josefsgeschichte auseinandergesetzt und war das meine stille Zeit. Also sehr intensiv und die ist mir sehr lieb geworden, sehr kostbar geworden, diese Geschichte. Und heute dachte ich mit euch ein Kernthema dieser Josefsgeschichte zu behandeln oder darüber zu predigen. Und das ist die geheime Gottesführung. Die wird in der Josefsgeschichte immer wieder deutlich. Im Nachhinein für uns, die wir die Bibel lesen auf jeden Fall, wird das immer wieder deutlich, wenn wir uns die Geschichte angucken, dass Gott da im Geheimen etwas geführt hat. Die Situation, in der wir uns jetzt befinden, wo gleich auch dann der Predigttext sozusagen einsteigt. Also wir befinden uns mitten in der Josefsgeschichte. Josef ist zweithöchster Mann in der großen Weltmacht Ägypten. Und nach einer erntereichen Zeit bricht auch weltweit Hungersnot aus. Alle Völker haben Mangel, nur Ägypten war darauf vorbereitet, eben durch Josef. Die Brüder Josefs, die ihn vor etwa 20 Jahren an die Sklavenhändler in Ägypten verkauft haben, leiden ebenfalls unter dieser weltweiten Hungersnot. Und wie alle Nachbarvölker Ägyptens kommen auch sie nach Ägypten, um Getreide zu kaufen. Nun sind sie schon ein zweites Mal in Ägypten und beim ersten Besuch in Ägypten gab es gewisse Schwierigkeiten. Josef hat seine Brüder erkannt, aber sie haben ihn nicht erkannt. Doch anstatt dass Josef sich ihnen zu erkennen gegeben hat, hat er ihnen vorgeworfen, Spione zu sein. Und nahm sogar einen ihrer Brüder, Simeon, gefangen. Als Beweis dafür, dass sie keine Spione sind, sollten sie ihren jüngsten Bruder, den Benjamin, bei einem zweiten Besuch mitbringen. Und so lange würde Simeon aber auch gefangen bleiben in Ägypten. Trotz ihrer Schwierigkeiten haben sie aber immerhin bei diesem Besuch Getreide kaufen können. Aber als sie auf dem Rückweg waren und in ihre Getreidesäcke gucken in der Herberge, merken sie, dass das Geld, was sie eigentlich bezahlt hatten für das Getreide, oben auf den Säcken, auf dem Getreide drauf liegt. Das schockiert sie. Was, wenn man sie nun für Diebe hält, diese große Weltmacht Ägypten ihnen nachjagt, sie nie wieder nach Ägypten kommen können, sie nie wieder ihren Bruder befreien können? Sie deuten diese Situation negativ und sagen oder fragen sich, warum hat Gott uns das angetan? So heißt es, als sie die Säcke öffneten und das sehen. Warum hat Gott uns das angetan? Irgendein Fluch oder etwas Negatives muss das sein. Als das Getreide einige Zeit später verbraucht ist, sind sie wieder in Ägypten, um Getreide zu kaufen. Sie haben es gerade so geschafft, ihren Vater Jakob dazu zu bringen, dass er ihnen Benjamin mitgibt. Benjamin war der Lieblingssohn von Jakob und er hatte ja schon Josef verloren. Und er will nicht Benjamin auch noch verlieren. Also das war schon schwierig, den zu überreden. Hat schon Kraft und Zeit vor allem gedauert. Natürlich haben sie bei diesem zweiten Besuch auch das Geld wieder mit, was sie beim ersten Besuch ja in den Säcken wiedergefunden haben, um das rechtmäßig wieder zurückzugeben. Doch als sie dann in das Haus von Josef gebracht werden, erschrecken sie. Und da beginnt unser heutiger Text, auf den wir hören, aus 1. Mose 43, Verse 18 bis 23. Dort heißt es, sie, die Brüder Josefs, fürchteten sich aber, weil sie in Josefs Haus geführt wurden und sprachen, wir sind hereingeführt, um des Geldes willen, das wir in unseren Säcken das vorige Mal wiedergefunden haben. Man will auf uns eindringen und über uns herfallen und uns zu Sklaven machen und uns die Esel nehmen. Darum traten sie zu Josefs Haushalter und redeten mit ihm vor der Haustür und sprachen, mein Herr, wir sind das vorige Mal herabgezogen, Getreide zu kaufen. Und als wir auf dem Rückweg in die Herberge kamen und unsere Säcke auftaten, siehe, da war eines jeden Geld oben in seinem Sack mit vollem Gewicht. Darum haben wir es wieder mit uns gebracht und haben auch anderes Geld mit uns hergebracht, um Getreide zu kaufen. Wir wissen aber nicht, wer uns unser Geld in unsere Säcke gesteckt hat. Er, der Haushalter, aber sprach, seid guten Mutes, fürchtet euch nicht. Euer Gott und eures Vaters Gott hat euch einen Schatz gegeben in eure Säcke. Euer Geld habe ich erhalten. Die Brüder mussten hier vollkommen verwirrt sein. Was passiert hier gerade? Wie ist das alles zu verstehen und einzuordnen? Ist das hier wirklich ein Segen, ein Schatz, wie der Haushalter sagt, den Gott uns da in unsere Säcke gelegt hat? Oder ist das eben doch ein Fluch und es ist richtig, dass wir gerade erschrecken, dass wir in dieses Haus von Josef eingeladen werden und es ist richtig, sich die Frage zu stellen, warum hat Gott uns das angetan? Was tut uns Gott hier gerade an? Überhaupt, Gott, auf welcher Seite steht er hier eigentlich gerade? Kennst du solche Momente, vielleicht aus deinem Leben? Momente, in denen du nicht weißt, was Segen oder Fluch ist, was gut oder was schlecht ist. Und Gott, der scheint zu schweigen. Ungewissheit. Unsicherheit. Dass die Brüder in Josefs Haus hereingebeten werden, deuten sie als Fluch, als negativ. Sie erschrecken. Sie haben Josef ja damals nach Ägypten verkauft. Und nun bekommen sie die Rechnung dafür. Das ist ihr Denken. Wie sollte das je wieder gut werden, was hier gerade passiert? In dieser Situation scheint es aus Sicht der Brüder nichts Gutes mehr für sie zu geben. Sie erwarten Fluch. Sie sehen nur ihr Versagen und ihre Bosheit. Sie haben ihren Bruder verkauft und diese Schuld lastet immer noch schwer auf ihnen. Nach 20 Jahren. Oder kennst du eben solche Momente? Momente, in denen du denkst, jetzt ist alles vorbei. Wie kann das nochmal gut werden? Momente, wo du zutiefst versagt hast oder Momente, die gar nicht in deiner Hand lagen, aber doch scheinbar nichts Gutes in sich haben, wo dein Leben auf den Kopf gestellt wird. Hoffnungslosigkeit macht sich breit. Angst bedrückt dich. Doch genau da schlägt die geheime Gottesführung ein. Wisst ihr, wie oft in der Josefsgeschichte vorkommt, dass Gott spricht? Sehr interessant. Ich habe das selber erst nach, ich glaube, einem oder zwei Jahren gemerkt, ist mir das aufgefallen, dass in der ganzen Josefsgeschichte, Josef ist 110 Jahre alt geworden, in 110 Jahren nicht ein einziges Mal geschrieben wird, dass Gott zu Josef gesprochen hat. Also Josef und auch die Brüder haben nicht ein einziges Mal dieses direkte Reden Gottes irgendwie erfahren oder gehört, wahrgenommen, dass Gott direkt zu ihnen spricht. Das Reden Gottes taucht in der ganzen Geschichte in diesen 14 Kapiteln nur einmal auf und das ist, wo Gott mit Jakob spricht. Aber eben die Brüder und Josef haben nie das direkte Reden Gottes wahrgenommen. Doch von uns, auch rückblickend, würde ja keiner sagen, dass Gottes Führung in dieser Geschichte nicht vorhanden ist oder dass Gott da nicht gewirkt hat oder nicht da war. Natürlich hat Gott all das geführt, wenn wir uns die Geschichte im Ganzen angucken. Und er war dabei, doch offensichtlich im Geheim, im Hintergrund, im Verborgenen war er dabei. Und das so vollzieht sich in der gesamten Josefsgeschichte das Wirken Gottes lange Zeit nur im Verborgenen. Gerade aus der Perspektive der Brüder oder auch von Josef ganz lange, dass sie nicht wissen, wie ist das alles einzuordnen, wie ist das zu verstehen. Aber Gottes Hand liegt doch hinter all dem oder all das liegt doch in Gottes Hand im Hintergrund. Auch wenn das eben für die Beteiligten in der aktuellen Situation nicht direkt deutlich ist. Sogar dann, wenn die Brüder denken, dass Gott sie hier gerade verflucht und bestraft, statt sie zu segnen. Trotzdem gilt, wie es in dem Lied heißt, Gott sitzt im Regimente und führet doch alles wohl. Also stell dir das mal vor, solch verwirrende Lebenswege und dann kein Reden Gottes über 20 Jahre hinweg, über 110 Jahre hinweg, Josef als Sklave verkauft, als Sklave in einem fremden Land, fremde Menschen, fremde Götter, fremde Sprachen und Kulturen. Ich habe es jetzt gerade auch auf dem Schiff in Jamaika natürlich erlebt. Wenn alles fremd ist, Josef unschuldig hinter Gittern und dann wiederum von einem auf dem anderen Tag nach 2 Jahren zweithöchster Mann in der Weltmacht Ägypten. Begegnung mit den Brüdern, die ihn vor etwa 20 Jahren in die Sklaverei verkauft haben. So viel Unsicherheit, die Josef erlebt hat, so viel Schicksalsschläge, vor allem auch so viel Einsamkeit und Fremdheit und dann kein Reden Gottes in all den Jahren. Oder aus Sicht der Brüder, sie verkaufen ihren Bruder an einen Sklavenhändler, haben ihr Leben aufgebaut auf einer Lüge, haben große Schuld, sind belastet und haben Unruhe seit über 20 Jahren. Immer diese Tat im Hinterkopf. Und nie ein Reden Gottes. Die Frage, wie beurteilt Gott das alles? Hat er sie verstoßen? Hört er sie überhaupt noch? Sieht er sie überhaupt noch? Das muss sie immer wieder beschäftigt haben. Und in einer solchen Lage, glaube ich, braucht es vor allem eines. Glauben, Vertrauen, wenn Gott nicht redet, nicht direkt redet, wenn ich manchmal vielleicht auch nicht spüre. Glauben, dass Gott es gut meint. Glauben und festhalten an der Gnade Gottes. Ein Kirchenlehrer, Johannes vom Kreuz, sagt über Glauben, purer Glaube ist das Hineingehen in das Mysterium, in diesen Raum, den ich nicht mehr überschaue, wo ich nicht weiß, wo ich hingeführt werde. Und dem muss man sich anvertrauen. Purer Glaube ist das Hineingehen in das Mysterium, in diesen Raum, den ich nicht mehr überschaue, wo ich nicht weiß, wo ich hingeführt werde. Und dem muss man sich anvertrauen. Für genau diesen Glauben wird heute Josef immer wieder rückblickend gelobt. Seine Reaktion bei Potiphar im Haus, im Gefängnis, vor dem Pharao, werden so gedeutet, dass sie von diesem großen Glauben Josefs zeugen. Doch jetzt sind seine Brüder gefragt, können sie glauben, was der Haushalter Josef sagt? Euer Gott und eures Vaters Gott hat euch einen Schatz gegeben. In der Hoffnung für alle heißt es sogar, dass Gott das heimlich gemacht haben muss. Doch können sie das glauben? Wie kann es sein, dass Gott sie beschenkt, obwohl sie doch ihren Bruder nach Ägypten verkauft haben? Wie kann Gott gnädig sein, obwohl sie eine solche Schuld auf sich geladen haben? Hat Gott das alles wirklich so im Geheimen geführt? Gibt es diese Gottesführung im Geheimen? Und wenn ja, ist sie wirklich immer gut? Diese Fragen wirft der Text auf. Und deshalb mein erster Punkt heute. An die geheime Gottesführung glauben. Wer den Glauben hat und erhält, dass da ein guter Gott ist, der meine Wege zum Guten führt, dessen Leben ist geprägt von dieser Hoffnung. Der Glaube, wie ich Dinge einordne, in welcher Haltung ich Dingen begegne, in welchem Glauben ich Dingen begegne, in den Situationen meines Lebens, macht einen immensen Unterschied. Habe ich zum Beispiel, ähnlich wie die Brüder von Josef, keinen Glauben an Gottes geheime und gute Führung, sehe ich nur das Schlechte und bleibe ich dabei stehen, dann kann es passieren, dass ich zum Beispiel, wenn ich einen Autounfall habe oder etwas anderes, aber eben nicht diesen Glauben habe, dass Gott es gut mit mir meint, dann kann es sein, dass ich daran verzweifle und mich frage, richtet mich Gott für eine Sünde vielleicht, die ich getan habe? Oder wie soll ich mir diese Reparatur leisten von dem Auto? Oder einfach diese grundsätzliche Frage, wie kann Gutes daraus entstehen? Oder wie die Brüder fragen, warum hat Gott uns das angetan? Warum hat Gott mir das angetan? Warum ist das jetzt passiert? Andererseits habe ich jedoch diese Grundhaltung, dass Gott alle Dinge in meinem Leben zum Guten führt. Dann kann ich Schicksalsschläge im Glauben leichter einstecken sozusagen. Habe ich dann einen Autounfall, kann ich den wesentlich besser verkraften. Dann habe ich vielleicht die Hoffnung, trotz des Unfalls, dass Gott irgendetwas Gutes damit im Sinn hat. Im Fall der Brüder ist der Glaube an diese Gottesführung brüchig geworden. Natürlich, da ist ja auch noch diese Schuld von damals, die immer noch nicht geklärt ist. Sie haben Josef verkauft. Doch selbst in dieser Situation, auch mit diesen Schuldgefühlen oder mit diesem belasteten Gewissen, würde ihnen der Glaube an einen gnädigen Gott helfen. Der Glaube, dass Gott trotz meines Versagens gut führen wird, könnte sie in dieser Situation tragen. Und deswegen eben dieser erste Punkt. Was auch immer passiert, glaube an die geheime Gottesführung in deinem Leben. Was auch immer passiert, glaube an diese geheime Gottesführung in deinem Leben. Und die Josefsgeschichte zeigt uns, dass die verrücktesten Dinge passieren können und Gott immer noch imstande ist, alles von einem auf den anderen Tag zum Guten zu wenden. Ja, auch für dich gilt der Zuspruch des Hausverwalters. Sei guten Mutes, fürchte dich nicht. Dein Gott und deines Vaters Gott hat dir einen Schatz gegeben. Und das zählt eben auch dann, wenn du in deiner aktuellen Situation nicht verstehst, wenn du Gott nicht sehen kannst, seine Führung, sein Reden nicht hören kannst, seine Gegenwart nicht spürst. Deine Aufgabe ist es in erster Linie zu vertrauen, zu glauben, in dieses Mysterium hinein, wie Johannes es sagt. Glauben und vertrauen, obwohl es keinen ersichtlichen Anlass dazu gibt. Und das ist leicht gesagt, aber schwer. Doch darin lässt Gott uns nicht alleine. Und deswegen ein zweiter Punkt, worauf der erste eigentlich aufbaut. Gottes Führung ist uns verheißen. Grundlegend dafür, dass ich an diese geheime Gottesführung glaube, ist natürlich, dass sie überhaupt für mich gilt und dass sie überhaupt mir zugesprochen ist. Weil was bringt es, an diese Führung zu glauben, wenn es sie gar nicht gibt oder wenn sie zumindest mir gar nicht gilt? Und im Fall von Josef und seinen Brüdern hat Gott ja schon den Vorfahren diese Verheißung gegeben, dass er sie führen wird. Abraham wurde die Führung Gottes verheißen. Jakob selbst, ihr Vater, bekam von Gott diese Verheißung. Josef, ihr Bruder, bekam solche Verheißungen in den Träumen. Und damit haben sogar die Brüder zu ihren Lebzeiten ein Stück dieser Verheißung Gottes erhaschen können. Und nicht zuletzt, wir heute haben schon vor Grundlegung der Welt in Jesus diese Verheißung. Doch wie konkret das auch bei uns eben im Leben aussieht, diese Gottesführung, das ist verborgen. Das behält Gott sich in seiner Souveränität und Allmacht vor. Er, der, wie es heißt, im Dunkeln wohnt, im Verborgenen. Sicher jedoch ist, dass diese Gottesführung uns verheißen ist. Und im Guten enden wird. Und ich freue mich, dass Anna sich bereit erklärt hat, uns zu erzählen, wie sie die geheime Gottesführung in ihrem Leben erlebt hat.
Hi, Hallo zusammen, ich heiße Anna Tulaya, ich bin 19 Jahre alt und bin jetzt seit fast 6 Jahren in dieser Gemeinde. Genau, ich darf euch heute von einer Situation aus meinem Leben erzählen, wo Gott mich im Geheimen geführt hat. Ich habe im Oktober 2023 meine erste Berufsausbildung zur Kinderkrankenpflegerin im Klinikum Bremen-Mitte angefangen. Und ich hatte dabei auch mega Spaß in der Schule und war auch schon total aufgeregt, das erste Mal auf Station zu arbeiten. Und so langsam hatte ich immer mehr Sehnsucht danach, Schritte ins Erwachsenenleben zu gehen. Und weil sich das Wohnen in der Stadt für den Schichtdienst im Krankenhaus sehr gut angeboten hätte, bin ich dann auf Wohnungssuche gegangen. Und ich war richtig begeistert. Ich habe sogar relativ schnell eine Zusage für eine Besichtigung bekommen, obwohl man ja sagt, Wohnungssuche in Städten, voll schwierig. Dann bin ich mit meiner Mutter zusammen dahin gefahren. Und als wir aus dem Auto ausgestiegen sind, kam uns eine Frau entgegen, die Frau, die aktuell in dieser Wohnung wohnte. Und überraschenderweise war das ein bekanntes Gesicht. Sie hieß Melanie und sie war für ein Praktikum hier in der Gemeinde und hat in der Jugend sogar mit mir Lobpreis zusammen gemacht. Erst dachte ich, oh, lustiger Zufall, aber dann kam mir der Gedanke, vielleicht ist das gar kein Zufall, sondern vielleicht ist das Gott, der mir diesen Schritt mit der Wohnung möglich machen möchte und so versucht, mir das zu zeigen. Der Termin lief dann super, der Makler war sehr freundlich und ich habe mich total in diese Wohnung verliebt. Und ich sollte dann aber frühestens in einer Woche Rückmeldung bekommen, weil es in den letzten Tagen richtig viele Bewerber gab. Und dann, so die nächsten Tage, sprach dann der Realist aus mir und hat gesagt, glaub mal nicht an diese Zusage. Immerhin, ich bin ja total jung und hatte auch das erste Mal Einkommen. Und wie gesagt, Wohnungssuche gilt ja auch als sehr langwierig. Das klappt nicht immer sofort. Und da habe ich gedacht, ob das was wird. Aber dann, nur 2 Tage danach, kam der Anruf, dass sie mir gerne diese Wohnung geben würden. Und ich habe gedacht, krass, oder? Und dann war ich mir sogar relativ sicher, Gott möchte auch, dass ich dahin ziehe. Ich habe den Mietvertrag nach Hause geschickt bekommen und ich hätte eigentlich nur unterschreiben müssen. Aber auf einmal hatte ich irgendein sehr negatives Gefühl und ich konnte gar nicht beschreiben, was es war. Aber das hat mich vehement davon abgehalten, diesen Vertrag zu unterschreiben. Das ging ungefähr 2 Wochen so und das ist auch nicht weggegangen. Und dann habe ich mit meiner Mutter gemeinsam entschieden, diese Wohnung wieder abzugeben. Und ich war danach so frustriert, weil ich eigentlich gar nicht richtig verstehen konnte, was in mir los ist und warum das jetzt eigentlich nicht geklappt hat. Und der Wunsch nach einer eigenen Wohnung war ja immer noch genauso präsent wie vorher. Ja, als ich dann im ersten Praxisblock meiner Ausbildung war, habe ich schnell gemerkt, wie schwer mir die Arbeit eigentlich fällt. Und es ging mir dann mental zunehmend auch schlechter. Und dann circa 3 Monate, nachdem ich die Wohnung wieder abgegeben habe, habe ich im Krankenhaus gekündigt. Und der Zusammenhang ist mir erst viel später aufgefallen, aber jetzt verstehe ich es. Gott hat mich total beschützt. Er hat mich im Geheimen geführt, denn er wusste schon, dass das passieren wird. Und er hat mich davor bewahrt, weil wenn ich ausgezogen wäre, dann wäre das eine riesige finanzielle Belastung gewesen. Und Gott hat das nicht alles offensichtlich getan, sondern still und verborgen. Er hat mich nicht verunsichert oder verärgert, weil sein Wille und meiner passt irgendwie gerade nicht, sondern er war einfach da, als ich es brauchte. Und ich bin ihm so dankbar, dass ich auch gerade jetzt noch viele mehr solcher Situationen erleben darf und in Zukunft auch noch erleben werde.
Danke fürs Teilen, Anna. Ja, ein dritter Punkt, der damit jetzt eben auch zusammenhängt, ist die geheime Gottesführung erkennen. Also schon der Begriff geheime Gottesführung macht ja deutlich, dass die Führung nicht einfach so offensichtlich ist. Gott lässt uns nicht ganz in seine Pläne und Führung hineinblicken. Stückweise lässt er uns hineinblicken. Und deswegen soll dir dieser dritte Punkt helfen, die geheime Gottesführung in deinem Leben ein Stück mehr zu erkennen. Es braucht unsererseits ein Suchen und geöffnete Augen, ein Wahrnehmen der Taten und Führung Gottes. Aber andererseits ist da auch irgendwie eine Spannung, weil Gott muss ja auch sich offenbaren und sich zeigen, uns die Augen sozusagen auftun. Also das befindet sich in einer Spannung. Und ich denke, dass es immer wieder gut ist, zurückzublicken, zu reflektieren, betend vor Gott zu kommen und zu überlegen, zu hören, was hat Gott an dem vergangenen Tag, in der vergangenen Woche, in dem vergangenen Monat oder in dem vergangenen Jahr getan. Zum Beispiel bieten sich da ja so Silvesterfeiertage an, mal das Jahr zu reflektieren. Oder ich schreibe jeden Tag abends ein Dankesbuch. Was habe ich heute gemacht und wofür bin ich dankbar? Betend vor Gott zu kommen und zu gucken, wo habe ich vielleicht Gottes geheime Führung erlebt. Und als ich Anna gefragt hatte, ob sie ein Erlebnis hätte zu der geheimen Gottesführung, war ihre erste Reaktion, sehr verständlich, dass sie natürlich erstmal nachdenken muss. Und das, glaube ich, braucht es, dass man immer mal wieder sich Zeit nimmt und einen Rückblick macht, zu reflektieren, zu schauen, wo kann ich Gottes Führung in meinem Leben erkennen. Und ich glaube, ohne solche Rückblicke entgehen einem manchmal solche Erkenntnisse, wo man merkt, ah, da hat mich Gott wunderbar geführt. Und in Magdeburg in der Stadtlichtarbeit, Nachbarschaftskirche, da machen wir es in jedem Gottesdienst so, dass es einen Moment des Austausches mit dem Nachbarn gibt. Und ich dachte, das probieren wir hier einfach mal aus. Ihr könnt jetzt mal ein paar Minuten überlegen, wo ihr vielleicht in den vergangenen Wochen oder Tagen eine solche geheime Gottesführung erlebt habt. Es könnten richtige Worte zur richtigen Zeit sein, ein Lied, das die Sorgen verfliegen ließ und genau richtig kam. Ein Moment, in dem dir Gott übernatürlich, unerwartet, überraschend Kraft gegeben hat oder einfach dir begegnet ist, etwas auflöste, was dich beschäftigt hat. Also überlegt kurz und dann teilt es mit eurem Nachbarn. Okay, ich hoffe, ihr hattet, hört man mich jetzt? Okay, ich hoffe, ihr hattet einen guten Austausch mit eurem Nachbarn. Wir kommen noch zu einem letzten und vierten Punkt, worauf eigentlich alle vorherigen Punkte aufbauen. Ohne diesen Punkt hättet ihr eigentlich gerade einander gar nichts erzählen können. Der vierte Punkt heißt, Gottes Führung beruht auf Gnade. Gnade. Das Grundkonzept der geheimen Gottesführung beruht auf Gnade. Es beruht auf dieser Annahme, auf diesem Glauben an einen guten Gott, der Gutes für dich und mich im Sinn hat. Das ist unsere einzige Hoffnung. Das ist unser Trost. Und dieses Vertrauen in diese Gnade ist zugleich auch das, was wir im Paradies beim Sündenfall verloren haben. Seit diesem Moment des Sündenfalls sät der Teufel stetig Misstrauen in den Menschen. Misstrauen, damit der Mensch Gott nicht mehr liebevoll vertraut, sondern zweifelt. Durch den Teufel kam der Mensch auf den Gedanken, dass Gott uns etwas vorenthalten würde. Das ist Misstrauen. Kein Glauben an Gottes gute Gnade. Die Sorge, die Dinge selbst in die Hand nehmen zu müssen. Die Brüder von Josef haben krass versagt. Sie haben Schuld auf sich geladen. Und nun haben sie auch noch die Sorge, dieses Misstrauen, dass Gott ihnen das heimzahlt. Sie erschrecken, als sie in dieses Haus geführt werden. Sie hoffen nicht auf diese Gnade. Und dennoch, wenn man sich den weiteren Verlauf der Geschichte anguckt, hat die Gnade Gottes kein Ende mit ihnen. Allen Brüdern wird Segen zugesprochen im Kapitel 49. Alle Brüder erfahren die Gnade Gottes. Sie alle erfahren, dass die Worte des Haushalters wahr sind. Ja, Gott hat ihnen tatsächlich einen Schatz gegeben. Seine gnädige, geheime, gute Gottesführung durch alle Tiefen und Höhen der letzten 20 Jahre hindurch. Er ließ seine Gnade nicht von ihnen weichen, trotz ihres Misstrauens und der daraus folgenden Angst, Hoffnungslosigkeit und Unsicherheit. Gott blieb gnädig, trotz ihrer falschen Gottesbilder. Seine Gnade blieb, trotz ihres Versagens, trotz ihres Unglaubens. Gottes Gnade führte sie selbst in ihrer Ungewissheit. Gott spricht ihnen gnädig zu. Gott spricht ihnen gnädig zu. Seid guten Mutes, fürchtet euch nicht. Gott spricht ihnen gnädig zu. Euer Gott und eures Vaters Gott hat euch einen Schatz gegeben. Und weil diese geheime Gottesführung auf Gnade beruht, ja, weil in ihm, in Christus, das Ja auf alle Verheißung ist, so heißt es im Korintherbrief, deswegen gilt auch für uns dieser Zuspruch. Seid guten Mutes, ihr Matthäusgemeinde, seid guten Mutes, fürchtet euch nicht. Euer Gott und eures Vaters Gott hat euch einen Schatz gegeben. Egal wie die Umstände sind, egal wie groß dein Versagen ist oder wie ungerecht oder unbeeinflussbar die Situation ist, in der du dich gerade befindest, dies gilt ewig. Und du kannst deinen Namen einsetzen. Anna, sei guten Mutes, fürchte dich nicht. Dein Gott und deines Vaters Gott hat dir einen Schatz gegeben. Wir beten. Jesus, wir danken dir für diesen Schatz, den du uns gibst. Wir danken dir für die Hoffnung, die du uns gibst. Danke für den Glauben, dass du uns gut führst und für die Verheißung. Auch dann, wenn wir es nicht fühlen. Auch dann, wenn wir es nicht spüren und auch dann, wenn wir es nicht sehen. Wir wollen glauben, dass du im Geheimen die Kontrolle behältst und am Ende die Dinge doch zum Guten wenden wirst, auch wenn wir es heute auch nicht verstehen oder sehen. Wir bekennen unsere Begrenztheit und wollen eintauchen in diesen Glauben, in dieses Mysterium, dieses Geheimnis. Unser Leben und unsere Kontrolle darüber legen wir in deine Hände und treten ein in einen Raum, den wir nicht überschauen. Wir wollen dir folgen, auch wenn wir nicht wissen, wo genau du uns hinführen wirst. Wir vertrauen uns dir an und hoffen darauf, glauben, dass wir am Ende im Guten, ja bei dir, landen werden. Danke für diese Hoffnung, für diesen Glauben, für diesen Schatz. Danke für deine Gnade, die all unser Denken übersteigt. Deine Gnade, die alle unserer Leistung vorangeht, die alle unsere Leistung übersteigt. Und danke für deine Liebe, die uns vor aller Leistung geliebt hat und lieben wird. Wir wissen keine andere Zuflucht als dein unergründliches Erbarmen. Und so hoffen wir auf dich in all der Unsicherheit und Ungewissheit unseres Lebens, im ganz konkreten Alltäglichen. Du bist unser Halt, du bist unsere Liebe, du bist unsere einzige Hoffnung. Dir gehören und vertrauen wir ganz und gar. Amen.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matthäus.net.